Der Podcast über Politik und Beteiligung.
Hallo und herzlich willkommen bei etc. pb, dem Kommunalpolitik-Podcast über Politik und Beteiligung. Ich freue mich heute auf Theresa Lambrich aus Koblenz, die im Rathaus im Büro des Oberbürgermeisters für Kommunikation zuständig ist. Und wir sprechen heute über natürlich Politik und Beteiligung und Kommunalpolitik und Frauen in der Politik und Frankreich und was das Ganze mit Wein zu tun hat. Am besten stellst du dich mal selber vor. Wer bist du? Was machst du? Was machst du gern?
Was mache ich gern? Ja, hallo Gregor, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Theresa Lambrich. Ich komme aus Koblenz, vom schönen Mittelrhein und der Mosel, wie man vielleicht unschwer hören kann. Ich bin beschäftigt bei der Stadtverwaltung Koblenz in der Pressestelle im Büro des Oberbürgermeisters und unterrichte nebenberuflich Kommunikation und habe ein kleines Nebengewerbe, das da heißt Votes in the Words. Da führe ich Seminare durch im Bereich politische Bildung, insbesondere für Frauen und Jugendliche. Und ansonsten habe ich eine große Leidenschaft für Frankreich und für Wein.
Ach, guck mal, für Wein. Wo kommst du denn her eigentlich?
Ja, ganz ursprünglich vom Mittelrhein, von Vilsen, ein ganz kleines Dorf mit 600 Einwohnern, also Weinregion durch und durch. Dann hat es mich ein bisschen den Rhein hoch verschlagen nach Koblenz. Jetzt wohne ich an sogar gleich 2 Weinanbaugebieten. Da habe ich den Level abgeschafft, die Mosel und der Mittelrhein. Genau, ich habe eine Zeit lang in Paris gelebt, also Frankreich auch ein Weinland. Und ja, man könnte sozusagen denken, der Wein zieht sich ein bisschen durch meine Vita wie der rote Faden.
Ja, Wein und Kommunalpolitik, aber da kommen wir gleich noch zu. Im Büro des Oberbürgermeisters, da bist du ja irgendwie nicht nur an den Schalthebeln der Macht, sondern auch so im Maschinenraum und kriegst ganz viel mit, wie so Aushandlungsprozesse laufen müssen zwischen Politik, Verwaltung, Investoren, Bürgerinnen und Bürgern, Lobbygruppen, weiß der Kuckuck, wer noch alles da klingelt und E-Mails schreibt und anruft. Wie schafft man es denn da, den Überblick zu behalten?
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir ein gutes Team sind. Also ich bin jetzt im Club nicht alleine. Wir sind in der Pressestelle mit mehreren Personen. Wir sind etwa 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und im Büro des Oberbürgermeisters dann ja nochmal viel mehr. Und was ich glaube, was uns insbesondere in Koblenz auszeichnet, ist, dass die Wege unfassbar kurz sind. Also wir sagen selbst immer, wir sind ein Großstädtchen und etwa 112.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und ich glaube, Koblenz ist einfach das urbane Oberzentrum der Region, aber gleichzeitig eben, man kennt sich noch, ne? Und man spricht vor allem miteinander. Und ich glaube, das ist unsere Riesenstärke. Also einerseits natürlich innerhalb unseres Teams arbeiten wir unfassbar gut zusammen und der Kommunikationsfluss, der funktioniert sehr, sehr gut. Aber andererseits erlebt man auch einfach immer wieder, dass auch unser Chef, unser Oberbürgermeister super ansprechbar ist. Also wenn man Termine begleitet draußen, dann passiert es, dass die Leute einfach kommen und sagen, Mensch, Herr Langner, das ist in Koblenz gang und gäbe. Und ich glaube, das ist unsere große Stärke. Und ja, da gelingt es ganz gut, den Überblick zu behalten und auch viele Dinge voranzubringen.
Ein bisschen ja auch eine Gefahr, ne? Also es gibt die einen, die Handynummer des Oberbürgermeisters haben und den beim Einkaufen in der Innenstadt oder beim Eisessen ansprechen können. Und dann gibt's die irgendwie keinen Zugang zum Oberbürgermeister haben, weil sie, weiß ich nicht, sich nicht für Stadtpolitik interessieren, keine Zeitung lesen, so ein bisschen abgehängt sind. Mhm. Also so ein nicht formaler Zugang zur Politik und zur Stadtspitze ist natürlich auch immer ein bisschen gefährlich, oder?
Das ist ganz spannend, was du da ansprichst, denn wir führen alle 2 Jahre eine Umfrage durch, ein umfassendes Bürgerpanel. Das steht jetzt auch gerade wieder an. Und die letzten Ergebnisse waren total interessant, insofern, dass sich einige Bürgerinnen und Bürger nicht so gut informiert fühlen, aber sich gleichzeitig auch nicht aktiv informieren wollen. Und das ist ja irgendwo ein Widerspruch in sich. Was heißt das für uns? Angebote schaffen, ne? Also tatsächlich ganz, ganz viele Möglichkeiten der Begegnung aktiv schaffen. Und ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt. Also wir haben verschiedene Formate. Es gibt eine Instagram-Sprechstunde beispielsweise unseres Oberbürgermeisters. Wir bieten monatlich in etwa eine Bürgersprechstunde hier im Rathaus an. Mit OB vor Ort haben wir ein Format geschaffen, in dem wir auch in etwa einmal im Monat in verschiedenen Stadtteilen vor Ort unterwegs sind. Also ich glaube, einfach die Möglichkeit, uns anzusprechen, sowieso ist sie immer da. Aber wir sind da schon multimedial sozusagen unterwegs bis zum persönlichen Kontakt. Und ja, ich glaube, man muss das wirklich sehr, sehr niedrigschwellig halten und versuchen, die Leute aktiv einzubinden.
Hast du ein Beispiel, wo das besonders gut geklappt hat? Also so alle Interessen unter einen Hut zu bringen, Bürgerinnen und Bürger abzuholen. Und ich bin natürlich auch neugierig nach einem Beispiel, wo ihr das so richtig an die Wand gefahren habt.
Also ich fange mal direkt, ich räume das Feld mal von hinten auf. Der große Knall ist bislang zum Glück in meiner Zeit, seit ich hier bin, jetzt seit 2,5 Jahren ausgeblieben. Da kann ich jetzt mit keiner kuriosen Anekdote leider dienen, aber ich habe eine
das
schöne Geschichte dafür.
An dir und das bleibt so.
Wir klopfen auf Holz und hoffen das mal, ja. Ja, aber wir haben tatsächlich ein schönes Erlebnis gehabt, und zwar anknüpfend an das, was ich eben sagte, diese Veranstaltungsreihe OB vor Ort. In meinem, glaube ich, zweiten Jahr war es dann, waren wir in Wallersheim. Das ist drüben auf der anderen Seite der Mosel, ein Stadtteil. Und da ging es um eine Turnhalle, die gebaut werden soll. Und da sind ganz viele verschiedene Akteurinnen und Akteure beteiligt. Wir haben einen Sportverein, der Interessen hat. Wir haben die Grundschule, die natürlich ihren Sportunterricht dort durchführt. Verwaltungsintern ist unser Baudezernat beteiligt, aber natürlich auch das Sport- und Bäderamt wegen möglicher Förderung. Das Schul- und Kulturverwaltungsamt hat auch Interessen, weil die Grundschule eben da ist. Also ganz, ganz viele verschiedene Akteurinnen und Akteure. Und bei OB vor Ort haben wir zum Beispiel den Sportverein und die Grundschule besucht, und es war am Anfang recht schwierig, da einen Kompromiss zu finden, weil einerseits sollte die Halle natürlich den Bedürfnissen des Sportvereins gerecht werden, andererseits musste die Fußläufe für die kleinen Grundschülerinnen und Grundschüler erreichbar sein im besten Fall, und die Lösung, die auf dem Tisch lag, da war niemand so richtig zufrieden mit. Man hat halt einfach versucht, einen Kompromiss zu finden, und was unser OB gemacht hat, er hat im Anschluss alle Akteurinnen und Akteure in die Verwaltung eingeladen zu mehreren Gesprächsrunden. Die Lösung, die jetzt gerade forciert wird oder die vorangetrieben wird, ist ein ganz, ganz neuer Entwurf, der dann aufgesetzt wurde, und es ist eben im Dialog mit allen verschiedenen Parteien gelungen, da nochmal ganz neu zu denken und dann eben einen ganz, ganz neuen Vorschlag auch in die Politik, in den Stadtrat einzubringen. Und ich finde, das ist so ein schönes plakatives Beispiel, das ich auch immer gerne bringe, wenn eben gefragt wird, ja, warum brauchen wir denn diese Termine vor Ort und warum alle beteiligen? Kommunikation ist unfassbar wichtig, und wenn sich alle darauf einlassen und vielleicht nochmal neu eben überlegen, dann ist es manchmal möglich, nicht nur einen Kompromiss zu finden, sondern ja, den Kuchen sozusagen für alle größer werden zu lassen, anstatt ihn nur aufzuteilen.
Wie ist denn deine Erfahrung im Vergleich Deutschland und Frankreich? Jetzt warst du in Paris und schreibst auch deine Masterarbeit über den Vergleich zwischen deutscher und französischer Kommunalpolitik. Kann man irgendwas von den Franzosen lernen in Bezug auf Kommunalpolitik? Und Klammer auf, können die Franzosen irgendwas von uns lernen?
Ja, das ist eine total spannende Frage, genau, die mich gerade sehr beschäftigt. Also wenn wir jetzt 4 Monate später unser Interview hier geführt hätten, dann hätte ich dir vielleicht noch mal mehr erzählen können. Aber ich beschäftige mich gerade tatsächlich mit dem Thema und vergleiche die deutsche und französische Kommunalpolitik. Und ich glaube, wir können gegenseitig sehr, sehr viel voneinander lernen. Aber da mein Thema insbesondere Frauen in der Kommunalpolitik ist, würde ich sagen, können wir vor allem von den Franzosen lernen. Es gibt beispielsweise in Frankreich die Attestation d'expérience élective. Das ist sozusagen ein kommunalpolitischer Führerschein oder ein kommunalpolitisches Zertifikat, das ich großartig finde. Denn Kommunalpolitik in Deutschland wie in Frankreich wird ja überwiegend im Ehrenamt gemacht. Und es gibt in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, bei uns hier in der Gemeindeordnung eine Vorschrift, die zum Beispiel Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verpflichtet, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freizustellen. Und ich finde diesen Ansatz so spannend, dass in Frankreich gesagt wird, naja, bitte nicht nur freistellen, sondern es gibt sogar einen Attest, das sagt, wow, da hat jemand wirklich in der Kommunalpolitik im Ehrenamt auch wirklich wichtige und nutzenbringende, gewinnbringende Erfahrungen gesammelt, wie beispielsweise Konfliktmanagement, wie Verhandlungsfähigkeiten, vielleicht auch Verwaltung öffentlicher Mittel etc. Und das wollen wir jetzt eben auch formell bescheinigen. Dieses Zertifikat, diese Attestation kann dann eben auch im Bewerbungsprozess bei Arbeitgebern eingereicht werden. Und insbesondere bei öffentlichen Arbeitgebern hat das in Frankreich auch echt ein Gewicht. Und das, finde ich, ist so ein ganz plakatives Beispiel, was auch ein bisschen, finde ich, widerspiegelt, was für ein Ansehen so das Mandat hat. Ich glaube, da können wir uns in Frankreich echt eine Scheibe abschneiden. Und ansonsten, ja, Kommunikation ist ja auch mein Thema, meine große Leidenschaft. Finde ich, hat Frankreich eine ganz andere Streitkultur. Ganz spannend. In Frankreich wird wesentlich indirekter kommuniziert. Man ist viel, viel vorsichtiger, gerade wenn man sich auch kennenlernt oder auch im beruflichen Kontext. Zugleich ist aber natürlich La Grève, der Streik, der Nationalsport Nummer 1 sozusagen. Und man ist sehr, sehr leidenschaftlich. Und ich glaube, das geht damit einher, dass man in Frankreich einerseits sehr, sehr leidenschaftlich streitet, aber man immer weiß, okay, das ist eben in der Sache und dass das auch nicht so sehr persönlich genommen wird und dass man danach dann auch versucht, wieder zusammenzufinden. Und diese positive Streitkultur, das ist was ich mir in Deutschland manchmal mehr wünschen würde.
Das haben wir, glaube ich, verlernt. Also ich kann mich an meine Anfänge in der Kommunalpolitik erinnern, da war das noch so. Da ist man tatsächlich nach der Sitzung, wo man verbal aufeinander eingeprügelt hat, ein Bierchen trinken gegangen und
oder
hat gesagt,
Wein.
Hey, war eine super Sitzung. Ja, oder ein Wein für euch. Ja. Und das ist irgendwie, das sehe ich nur noch ganz, ganz selten, sondern da gibt's wirklich Gräben, die nicht überwunden werden können.
Ja, leider ja. Das ist auch mein Eindruck, absolut. Und ich frage mich immer, ob das nicht auch viel, viel, viel mit der Digitalisierung zusammenhängt, dass generell so eine gewisse Kommunikationsfähigkeit ein bisschen verloren geht, dass wir ganz viel nur noch schreiben, dass alles immer schneller werden muss und dass man sich nicht mehr die Zeit nimmt, miteinander zu sprechen oder sich auch mal zu streiten und danach zu sagen, so und jetzt muss aber das Bier danach oder der alkoholfreie Wein, die Schorle doch noch sein, damit wir eben wissen, naja, wir sind vielleicht unterschiedlicher Meinung, aber das Ziel ist ja auch gerade in der Kommunalpolitik ein gemeinsames, nämlich vor Ort gemeinsam zu gestalten.
Ja, und wenn es einmal aufgeschrieben ist, ist es ja noch schrecklicher. Also ich kann mir das 10-mal angucken und ich kann es wirklich exigieren und Wort für Wort.
Absolut.
So, das versendet sich nicht und sagt, hey, ja, er hat einen schlechten Moment, egal.
Und es gehen ganz viele Kontextinformationen verloren, ne? Man hat keine Mimik, keine Gestik, man, es fehlt einfach sehr viel.
Vielleicht nochmal Kommunalpolitik in Frankreich. Wir haben als Verein ein Planspiel in Frankreich gemacht zum Jugendaustausch Pimpio Twin Town mit Hannover und der Partnerstadt Rouen. Und das war in Rouen und wir haben dem Bürgermeister gesagt, dass wir das so machen, wie wir es immer machen. Wir sperren 100 Kinder ins Rathaus, lassen sie erst wieder raus, wenn sie diese Kommune haben. Und am Ende haben die Schülerinnen und Schüler eine eigene Sitzung. Und die Rolle des Oberbürgermeisters ist, Klappe halten, zuhören, Key Listener heißt es, glaube ich, irgendwie wissenschaftlich. Aber vielleicht noch die Sitzung leiten. Also eher so ein dienender Charakter. Und die Franzosen haben immer gesagt, ah ja, also am Ende stellen die Kinder die Ergebnisse dem Oberbürgermeister vor. Und wir haben gesagt, nein, die machen die Sitzung, also du bist bei der Sitzung dabei. Und das ging mehrfach hin und her mit dem Protokoll dort und auf Büttenpapier gedruckten Einladung stand dann noch am Ende, die Kinder stellen die Ergebnisse dem Oberbürgermeister vor. Ist das, wie sieht's mit Bürgerbeteiligung in Frankreich aus? Wir gehen in 4 Monaten noch mal ein bisschen in die Tiefe, finde ich, dann. Aber ist das sehr zentralistisch und alles auf die Hauptverwaltungsbeamte zu und dann auf Paris zugeschnitten oder gibt's da vor Ort Einflussmöglichkeiten?
Das ist ganz spannend. Also ich habe den Eindruck, dass in Frankreich generell auch das Privatleben und das gesellschaftliche Zusammenleben wesentlich politischer sind und dass auch gerade Kommunalpolitik und Politik insgesamt viel mehr Thema sind. Also sowohl beim Mittagessen als auch bei den Gesprächen an Weihnachten oder ganz aktuelles Thema am Küchentisch, der ist ja so en vogue gerade, da ist Politik durchaus Thema und die Leute sind sehr, sehr interessiert und sind auch sehr politisiert, das ist mein Eindruck. Zugleich ist aber Frankreich sehr, sehr hierarchisch. Also auch gerade im Politikbereich oder auch im beruflichen Kontext, da sind Hierarchien und gewisse Wege einzuhalten super wichtig. Und wenn du das jetzt schilderst von einem Projekt, das ich übrigens total großartig finde, da kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass alles, was dann jenseits dieser Hierarchien läuft, dann erstmal ungewöhnlich ist und eben nicht so in dieses Französische passt. Spannend, weil eigentlich unterstelle ich den Franzosen eine größere Flexibilität als den Deutschen. Das habe ich immer gedacht. Und ich arbeite in einer deutschen Verwaltung, wohlgemerkt. Aber Hierarchien sind durchaus wichtig.
Tatsächlich, den Küchentisch haben wir bei dem Jugendaustausch auch gesehen. Wir haben uns sagen lassen, dass es immer sehr schwer ist, wenn du in einer Gastfamilie bist. Irgendwie, worüber sprichst du dann am Abendbrottisch? Und ist dann doch ein bisschen holprig. Und dadurch, dass du den gemeinsamen kommunalpolitischen Bezug hattest, also dass sich die Jugendlichen halt mit der Kommunalpolitik ihres Gastlandes und ihrer Gaststadt auseinandergesetzt haben, du sofort beim Abendessen mit den Eltern und den Geschwistern in die wildesten politischen Diskussionen gekommen bist, um die Frage, ob da irgendwie Bänke oder Mülleimer oder irgendwas hinkommen müssen. Und das war wohl sehr hilfreich. Ja, die Küchentischgespräche können wir, die machen wir auch schon seit längerem. Thema Kommunikation. Offensichtlich bist du ja im Rathaus nicht ausgelastet, dass du Zeit und Lust hast, Seminare und Workshops zu geben mit deiner Firma Votes and Words. Und ein Schwerpunkt ist da Kommunikation. Und bei Kommunikation ist mir gleich ein Zitat von Ricarda Lang eingefallen. Als die endlich befreit nicht mehr Parteivorsitzende war, hat sie auf dem Parteitag gesagt, warte mal, ich will nie wieder von einer Partei hören, dass wir Politik nur besser erklären und unsere Erfolge besser verkaufen müssen. Das ist paternalistischer Quatsch. Wir sind nicht die Staubsaugervertreter der Demokratie. Was ist deine Meinung dazu? Wo hapert es denn an politischer Kommunikation?
Ja, also natürlich ein sehr, sehr spannendes Zitat von Frau Lang, natürlich auch sehr provokativ. Könnte man in Frankreich am Küchentisch gut drüber diskutieren. und ich bin da geteilter Meinung. Ich finde, sie hat bedingt recht, möchte aber auch teilweise widersprechen. Ich glaube tatsächlich, dass wir ein bisschen verlernt haben zuzuhören und dass wir in unserer Kommunikation, weil wir uns auch immer mehr präsentieren müssen, online, sozialen Medien, das wird immer extremer, immer mehr dabei sind zu geben, Input zu geben, zu sprechen, zu kommunizieren, zu werben und dass wir nicht mehr gut zuhören können. Und ich habe da gerade ein ganz spannendes Buch dazu gelesen, Die Kunst des Miteinanderredens von Bernhard Pörksen und Schulz von Thun, das kann ich sehr empfehlen, was genau darüber geht, politischer Diskurs, woran hapert das und wie lernen wir wieder miteinander zu sprechen. Und ich glaube, das muss wieder besser werden, dass wir lernen, aktiv zuzuhören. Ich nehme mich da selbst gar nicht aus. Nach Ende dieser Lektüre des Buches habe ich auf einmal gemerkt, ups, in vielen Situationen erwische ich mich auch dabei, dass während ich mit jemandem spreche, schon meine Gedanken formuliere und meine Erwiderungen und gar nicht mehr richtig 100% aufmerksam dabei bin. Und die Politik, jetzt mal im Großen, auf der Makroebene gesprochen, hat es auch ein Stück weit verlernt, ne? Den Bürgerinnen und Bürgern zuzuhören. Man ist sehr viel dabei, zu erklären, zu rechtfertigen, vorzuschlagen. Und ich glaube, das ist ein Problem. Zugleich ist es aber unfassbar wichtig zu erklären. Ich bin der Meinung, dass Menschen viel, viel mehr ertragen können, wenn sie verstehen, warum. Man sagt es, glaube ich, auch so, ne? Man kann das wie besser ertragen, wenn man das Warum versteht. Und ich glaube durchaus, dass es unsere Aufgabe ist, auch gerade als kommunale Ebene, kommunale Politik, kommunale Verwaltung, die eben ganz dicht an den Bürgerinnen und Bürgern ist, viel zu erklären, was wir machen. Ansonsten riskieren wir einfach, wahnsinnigen Frust zu erzeugen. Wenn Bürgerinnen und Bürger nicht verstehen, warum Steuer A erhöht wird, warum wir Projekt B nicht umsetzen im nächsten Jahr, dann kann das wirklich zu Frust führen. Und deswegen glaube ich, ja, wir müssen wieder mehr zuhören, aber wir müssen durchaus auch weiterhin erklären. Und das Letzte, was ist, auf Worte müssen auch Taten folgen. Also ich glaube, das ist was auch problematisch ist, dass Prozesse, gerade politische Prozesse, einfach viel Zeit in Anspruch nehmen und dass für Bürgerinnen und Bürger oft nicht ersichtlich ist, warum. Gerade diese ganzen Dinge, die wir jetzt besprechen, ne? Beteiligung und verschiedene Beteiligungsformen und dass wir eben vielleicht auch dann für ein Projekt, das einmal beschlossen ist, noch Fördergelder akquirieren müssen etc., das muss schon transparent dargestellt werden und die Menschen müssen aber das Gefühl haben, dass sich eben was bewegt, dass sich was tut, auch wenn es länger dauert und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und was du eben angesprochen hast, Gregor, die Kommunikationsfähigkeit bei einer der vorherigen Fragen, die uns vielleicht ein bisschen verloren geht, die Konfliktfähigkeit. Ich glaube, das ist eine ganz fatale Kombi, dass wir eben nicht mehr gut miteinander sprechen können. Und ich glaube, dass das aktive Zuhören auch darunter leidet, dass wir immer festgefahrener mit unseren Meinungen sind. Da spielt wahrscheinlich Social Media auch leider mit rein, dass wir durch Algorithmen in unseren Echokammern gefangen sind und immer mehr unsere Meinung bestätigt bekommen und irgendwann den Eindruck haben, das ist wirklich the state of art, die Meinung, die Meinung der Mehrheit durch diese Echokammern. Und dadurch, dass wir eben so festgefahren sind und festgelegt sind auf unsere Meinung, sind wir immer weniger offen für andere Meinungen. Und ja, wie wir da jetzt wieder rauskommen im Zeitalter der Digitalisierung, im Zeitalter der Social Media, dafür habe ich auch noch keine Antwort. Aber ich glaube eben, dass es gerade ganz wichtig ist, an seiner eigenen Kommunikationsfähigkeit zu arbeiten, das zu schulen. Und deswegen probiere ich das mit Votes and Words eben zu machen.
Dem würde ich tatsächlich widersprechen. Also ich glaube gar nicht, dass die Algorithmen unser Problem sind, sondern wir wollen das ja so. Und dann sind wir bei deiner These, dass wir das Zuhören verlernt haben. Also wenn ich nicht anderen Meinungen zuhören will, dann bin ich ja glücklich, wenn ich immer nur meine Meinung höre und meine Meinung bestätigt bekomme. Das heißt, die Algorithmen würden ganz anders darauf reagieren, wenn wir alle scharf darauf wären, abweichende Meinungen zu hören und verstehen zu wollen. Also ich glaube, da ist der Ansatz richtig, nicht die Algorithmen zu ändern, sondern erstmal tatsächlich die Menschen, die die Algorithmen zu ihrem Spaß in ihrer Freizeit nutzen. Also braucht man die Zuhörseminare. Das heißt, deine Kommunikationsseminare sind eigentlich nicht Sender, sondern Empfänger-Seminare?
Das ist super spannend, was du gerade gesagt hast. So habe ich es noch nie gesehen, dass quasi der Algorithmus ja nur unsere Wünsche befolgt und dass das Problem vorher sitzt. Also spannend, ja. Gebe ich dir sogar recht. Finde ich einen tollen Ansatz. Und zu den Kommunikationsseminaren, ja, tatsächlich, gerade bei einem Format, das ich anbiete, zum Thema Rhetorik und Soft Skills, ist ein ganz großer Block aktives Zuhören, authentische Kommunikation und aktives Zuhören. Und ich glaube tatsächlich, dass das die größere Baustelle ist. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer denken im Vorhinein, dass die größte Schwierigkeit sein wird, im Rhetorikseminar das freie Sprechen zu üben und meine Selbstwirksamkeit, selbstwirksam auftreten, eben daran zu fallen. Aber tatsächlich, wenn man mal versucht, aktiv zuzuhören und verschiedene Übungen dazu macht, zu schauen, was ist wirklich an Informationen hängen geblieben, wie verarbeite ich die, ist das oft die größere Baustelle.
So ein Tipp, so eine Übung, die man jetzt gleich machen kann, wenn der Podcast vorbei ist?
Ja, wir können das ja mal testen. In Gruppen geht es immer ganz schön, wenn man eine Gruppe von 5 Personen nimmt und eine kleine stille Post-Session macht, eine Geschichte vorliest, 4 Personen müssen raus und dann wird nach und nach eine Person dazugeladen und man erzählt eben diese Geschichte, verwickelt aber diese eine Testperson im Raum in ein Gespräch dabei und schaut mal, was so hängen bleibt. Dann ist das am Ende meistens recht dünn. Und tatsächlich kann man auf diese Art und Weise auch zuhören, trainieren.
Das ist eine sehr gute. Ich glaube, die muss man gar nicht ablenken, die Person. Das reicht, wenn die Geschichte nur komplex ist. Gibt es einen Unterschied, würdest du sagen, zwischen Frauen und Männern?
Ich finde es immer schwierig, sowas zu pauschalisieren. Natürlich sind Charaktere unterschiedlich, aber tendenziell ist meine Erfahrung gewesen, dass Frauen die besseren Zuhörerinnen sind. Aber auch das ist jetzt wirklich vereinfacht, banalisiert. Es gab auch gute Teilnehmer, die tolle Zuhörer waren und auch durchaus Kommunalpolitikerinnen in meinen Seminaren, die nicht gut zugehört haben. Also sehr, sehr schwer pauschal zu sagen, aber die Masse, der Schnitt würde wahrscheinlich für die Frauen sprechen, ja.
Super, ne, klar, jetzt sind wir ganz tief in Geschlechterstereotypen, die totaler Quatsch sind. Nee, hast du natürlich recht, aber ich dachte so an, weiß ich nicht, warum Männer nicht zuhören und Frauen da gab es halt diesen Buchtitel und wenn man und dieses sprichwörtliche Mansplaining, also ja. Männer erklären gern was. Und das würde dann auch dazu führen, also wenn die Fähigkeit zuzuhören zwar elementar wichtig in der Kommunalpolitik ist, aber nicht wirklich gutiert wird, warum das Männer immer noch dominieren dort. Also weil sie gern erklären, aber nicht zuhören. So, das heißt, man bräuchte eigentlich mehr Frauen, aber die kriegt man aus vielen verschiedenen Gründen nicht.
Das Problem ist ja, glaube ich, da, man kann das auf die ganze Gesellschaft eigentlich spannen, dieses Problem, glaube ich, weil es tatsächlich oft so ist, dass diejenigen Personen, die sehr, sehr gute Redner sind, nicht unbedingt immer die besten Zuhörer sind. Aber genau das wird in unserer Gesellschaft belohnt. Dieses sehr extrovertierte, sich darstellende und auch in der Politik ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man eben auch ein Angebot, ein politisches Angebot unterbreitet. Und wer das eben besonders gut verkaufen kann, der wird dafür honoriert, im besten Fall. Aber es wird selten honoriert, wenn jemand ein guter Zuhörer ist. Ich frage mich aber gerade, das ist eine spannende Idee, ob das in der Kommunalpolitik vielleicht nicht sogar leichter ist, als guter Zuhörer belohnt zu werden, als auf großer Ebene, weil die Wege einfach kürzer sind. Und ich erinnere mich an meinen Wahlkampf, beziehungsweise an verschiedene Wahlkämpfe, in denen man immer wieder hört auf kommunaler Ebene, Mensch, da ist jemand sehr nahbar. Und ich frage mich gerade, wie diese Nahbarkeit zustande kommt. Und das ist doch eigentlich oft, dass man das Gefühl hat, Mensch, der hat mir zugehört, ich fühle mich wahrgenommen. Und deswegen ist doch eigentlich die kommunale Ebene die perfekte Ebene, um dieses Zuhören zu belohnen und eben auch zu trainieren und wieder die Wertigkeit vielleicht ein Stück weit zurückzugeben.
Ich bin zu 100% bei dir, gerade weil dieses, die da oben machen eh nur, was sie wollen und hören mir nicht zu. Na, selbstverständlich, wenn ich Europaparlamentarier bin, dann habe ich riesengroße Wahlkreise. Da kann ich natürlich nicht den Einzelnen zuhören. Das geht auf kommunaler Ebene viel einfacher. Und damit Menschen dieses Politikerbild nicht pauschalisieren und alle über einen Kamm scheren, ist, ja, jetzt sind wir wieder bei Bildung, total wichtig, wissen, welche Ebene wofür zuständig ist. Was ist das für ein Politiker? Macht er das ehrenamtlich? Das sind halt nicht die da oben, die irgendwie mit den fetten Autos und den Bodyguards kommen, sondern ja, den treffe ich bei Penny an der Kasse. Und da kann ich den anquatschen, auch wenn es irgendwann nervig ist und man lieber im Nachbarort dann einkaufen geht. Jetzt haben wir das Thema Frauen in der Politik kurz angeschnitten. Du gibst auch Seminare speziell für Frauen. Und als ich das gelesen habe, musste ich gleich an dieses legendäre Katapult-Cover denken, wo tatsächlich es weniger Frauen als Bürgermeister einer Großstadt gibt, als Männer, die Thomas heißen. Vor der letzten Kommunalwahl war das so, dass in Niedersachsen 50 Kommunen überhaupt keine einzige Frau in einem Gemeinderat hatten. Und das war quasi zur Feier des 100-jährigen Frauenwahlrechts. Wir sind nicht wirklich weit dort gekommen. Welche Hemmnisse erfährst du denn? Also wo sind die Hürden?
Ja, Happy Birthday, Frauenwahlrecht, ne, sozusagen. Das ist ganz spannend. Das war nämlich gerade zu dem Jahr, als ich meine Bachelorarbeit zum Thema Frauen und Kommunalpolitik geschrieben habe und habe den Rhein-Lahn-Kreis, meinen damaligen Heimatlandkreis, untersucht, wo die Situation auch nicht so gut aussah. Also um die 20% waren es in etwa Frauenanteil in der Kommunalpolitik. Und das ist keine Seltenheit. Auf dem Land ist das ja nochmal gravierender als in der Stadt, dieses Problem. Und ja, das ganze Thema Frauen und Politik, das ist vor allem deshalb problematisch, glaube ich, weil das einfach unfassbar emotional aufgeladen ist und auch sich einfach unfassbar schön für Grabenkämpfe eignet. Deswegen gleich mal vorne weggestellt, bei diesem ganzen Thema Frauen und Politik, Quote ja oder nein, Frauenförderung etc., geht es mir ja nie um ein Gegeneinander. Und wo wir wieder beim Thema Kommunikation auch sind, es geht, wenn wir davon sprechen, dass wir mehr Frauen in der Politik und auch insbesondere der Kommunalpolitik brauchen, ja niemals darum, Männer irgendwas wegnehmen zu wollen oder auch vor allem Männern keinen Vorwurf zu machen. Dass Frauen in der Politik, in der Kommunalpolitik unterrepräsentiert sind, hat verschiedene Gründe. Und für keinen davon kann ein Mann, der heute in der Politik aktiv ist, irgendwas. Also es geht ja nie darum, irgendjemandem einen Vorwurf zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass das aber immer so mitschwingt. Deswegen das mal gleich vorne weggestellt. Ich mag Männer. Ich war sogar mal eine Zeit lang mit einem zusammen. Und ja, es geht darum, gemeinsam eben Dinge zu verbessern. Dass Frauen jetzt unterrepräsentiert sind, hat, wie gesagt, verschiedene Gründe. Ganz, ganz grob kann man die einteilen in verschiedene Kategorien. Beispielsweise gibt es individuelle Gründe, soziologische Gründe, gesellschaftliche und vor allem aber auch strukturelle. Und es gibt verschiedenste Theorien, zum Beispiel Gesine Fuchs und Beate Hohecker sind zwei Autorinnen, die sich ganz, ganz viel mit dem Thema beschäftigt haben. Die haben das sogenannte magische Dreieck erfunden, wo dann eben auch untersucht wird, inwiefern auch Ressourcenverteilung oder institutionelle Gründe eben Einfluss auf die Unterrepräsentanz von Frauen haben. Ich glaube, es ist einfach so, dass lange, lange Zeit Politik reine Männersache war und dass Strukturen eben gewachsen sind, wie sie gewachsen sind, und dass auch eben Netzwerke als informelle Strukturen gewachsen sind und dass Frauen lange Zeit gar keinen Zugang dazu hatten. Und das ist einfach hängen geblieben. Auch heute noch ist es ja so, dass einfach Menschen sich mit Menschen umgeben, die uns in möglichst vielen Punkten ähnlich sind. Und da eben Politik lange Zeit Männersache war, dauert es unfassbar lange, bis sich da was ändert, weil Männer, Politiker wieder tendenziell eher andere Männer nach sich ziehen. Und irgendwann haben natürlich dann Frauen den Einzug in die Politik gehalten. Und ich glaube, es dauert einfach sehr, sehr lange, bis sich da was bewegt. beobachten wir aber die letzten Jahre, dass das stagniert, dass wir nicht so richtig noch Fortschritte machen, dass sogar manchmal Tendenzen rückläufig sind. Und da, glaube ich, spielen weitere strukturelle Faktoren jetzt mit rein. Auch Dinge wie beispielsweise unser Steuersystem, wie Betreuungsangebote, wie Gender Pay Gap, weil Frauen einfach oder unser ganzes System darauf ausgelegt ist, dass Frauen eben nach wie vor in eine Rolle kommen, die sehr, sehr traditionell, sehr konservativ geprägt ist, dass sie eben sehr viel Care-Arbeit übernehmen, dass sie Kinderbetreuung übernehmen. Und ich glaube, dass einfach in Deutschland nach wie vor das Thema Gleichstellung nicht in sämtlichen Bereichen gelebt, bearbeitet, verwirklicht wird. Wir kommen wieder zum Thema Frankreich. Meine These ist, dass in Frankreich einfach Gleichstellung in verschiedensten Politikfeldern viel mehr als Querschnittsthema bearbeitet wird. Steuersystem ist so ein schönes Beispiel, weil selbst das Steuersystem in Frankreich eher darauf ausgerichtet ist, Frauen in die Erwerbstätigkeit zu bringen, was wieder auch was mit einem Selbstbild macht und was auch einfach wieder für die Ressourcenverteilung viel, viel positiver für Frauen ist und dazu führt, dass sie sich auch mehr politisch engagieren können. Gleichzeitig ist das Betreuungsangebot besser ausgebaut und ich glaube einfach, dass wir da ganz viele Baustellen haben, die wir bearbeiten können. Es gibt ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen wir drehen können und müssen, wenn wir wollen, dass sich da was verbessert. Und mit Votes and Words versuche ich das eben. Also ich möchte weg von dieser Diskussion, diese reine Diskussion über Quoten, mehr zu, okay, was liegt in unserer Macht, wo können wir heute schon was tun? Und das ist eben die Stellschraube Frauen empowern, Frauen vernetzen, Frauen mit Soft Skills ausstatten, mit politischer Kompetenz. Und genau, daran arbeiten wir. Vielleicht noch ganz kurz da, haben wir ein ganz, ganz spannendes Projekt noch. Das habe ich mit einer Freundin von Zonta, das ist ein Service-Club für Frauen, gegründet. Die Veranstaltungsreihe nennt sich Frauen macht Politik auf ein Glas Wein mit. Das ist ein politisches Afterwork, wo es eben darum geht, dass wir Frauen vernetzen und vor allem auch Frauen aus Wirtschaft, aus Vereinen mit Politikerinnen vor Ort vernetzen. Und ich glaube, das ist so eine Maßnahme, die man eigentlich überall adaptieren kann, die man überall vor Ort machen kann und die hoffentlich dazu führt, dass wir bei den nächsten Kommunalwahlen dann hier in Koblenz vielleicht einen höheren Frauenanteil haben.
Meinst du, es hat auch was mit Rahmenbedingungen zu tun? Also wann sind Sitzungen, an welchen Orten sind Sitzungen? Ich habe gerade mal in euer SessionNet hier, in euer Bürgerinfoportal Koblenz geguckt. Ortsbeiräte 18 bis 20 Uhr, dann ist ein Haupt- und Finanzausschuss 15 bis 22 Uhr. Gott im Himmel, sind die irre? Nee, ist Haushalt wahrscheinlich oder sowas. 16 bis 18 Uhr, Werksausschüsse, Sport- und Bäderausschuss, Jugendhilfeausschuss 15 bis 18 Uhr. Das ist eine Zeit, wo Kinder aus der Schule kommen, wo ich vielleicht mein Abendessen mache. Das ist auch für Männer unattraktiv. Ich habe das selber bei mir gesehen. Also in dem Moment, wo die Kinder irgendwie größer wurden und anfingen, Zeit einzufordern, und man sie nicht mitnehmen konnte und irgendwo in den Sitzungssaal in die Ecke tun, dann bin ich aus der Kommunalpolitik rausgegangen, weil einfach diese Zeiten so extrem mit Familienzeiten kollidieren, dass es unattraktiv wird für junge Familien.
Ja, absolut richtig. Ich finde vor allem das Spannende hier ist, wenn wir eine Situation schaffen würden, die für Frauen vermeintlich besser ist, andere Sitzungszeiten, dann profitieren auch ganz viele Männer davon. Und ich glaube, dass tatsächlich Sitzungszeiten ein Riesenthema sind, auch ein strukturelles Problem, aber auch der Sitzungsort und die Sitzungsdauer. Ich habe im Rahmen einer Bachelorarbeit auch Interviews mit jungen Kommunalpolitikerinnen geführt und auch viele junge Menschen haben sich darüber beschwert, dass Sitzungen abends sind, was kein Problem ist, aber dass sie einfach sehr ineffizient und lange dauern. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, über die man nachdenken kann, wie Begrenzung der Redezeiten oder aber vielleicht auch eine Flexibilisierung, was den Sitzungsort angeht. Man könnte es ja auch in die digitale Welt verlagern, hybride Sitzungen anbieten. Das sind jetzt alles keine Vorschläge, die im Detail durchgedacht sind. Man müsste das natürlich prüfen, was da alles möglich ist. Aber ja, es gibt in Rheinland-Pfalz beispielsweise seit letztem Jahr eine Regelung, wir haben 2025, seit 2 Jahren jetzt sogar schon, eine Regelung im Kommunalwahlgesetz, in der Gemeindeordnung, die eben vorschreibt, dass ein Rat beschließen kann, Sitzungen auch hybrid oder digital durchzuführen und verbindliche Beschlüsse dort zu fassen. Und das ist gerade in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz meiner Meinung nach eine attraktive Alternative, weil man eben durchaus auch potenziell die Möglichkeit hat, wenn es wirklich mal gar nicht hinhaut mit der Kinderbetreuung, sich eben digital zu schalten und vielleicht auch eine teilweise so stundenlange Fahrt zu sparen. Ich glaube, das ist in Koblenz weniger ein Problem. Hier sind die natürlich in der Stadt die Anfahrten wesentlich kürzer. Und ich würde auch niemals sagen, dass eine digitale Sitzung komplett das persönliche Aufeinandertreffen ersetzen kann. Aber es geht einfach darum, Alternativen zu schaffen. Und man könnte auch darüber nachdenken, Sitzungen vielleicht einfach mal alternieren, zu verschiedenen Zeiten stattfinden zu lassen, dass jeder mal eine günstige Sitzungszeit abgreift sozusagen. Ja, ich glaube, da haben wir noch viel zu tun.
Auch um tatsächlich kommunalpolitisches Mandat irgendwie attraktiver zu machen, ne? Also bei der nächsten Kommunalwahl jammern dann wieder alle, dass sie die Listen nicht vollkriegen,
so ist
weil es nicht genug Kandidierende gibt.
Nicht nur Frauen, sondern eben auch junge Männer, ne, die genauso vielleicht sagen, ja, es geht darum, Kommunalpolitik für eine möglichst breite Gruppe attraktiver zu machen. Und wir sind ja wieder dabei, dass eben Menschen sich mit Menschen umgeben, die uns in vielen Eigenschaften ähneln. Gleichzeitig braucht die Politik aber natürlich oder lebt von der Vielfalt. Wir brauchen viele Meinungen, viele verschiedene Köpfe. Und ja, das ist so ein bisschen die Ambivalenz, die es da zu regeln gilt.
Wie ist denn das mit Jugendlichen? Wir sind jetzt demnächst mit einem zweiten Projekt bei euch, machen wir da ein Planspiel in Koblenz. Warum fällt denn das so schwer, Jugendliche irgendwie an der Kommunalpolitik zu beteiligen? Ich meine, das sehen wir überall. Ist das nur eine Haltungsfrage oder ist das eine Ressourcenfrage oder was meinst du?
Das ist ganz, ganz spannend, Gregor, weil einerseits könnte man natürlich denken, die Jugendlichen wollen es beteiligen und es gibt so wenige Möglichkeiten, aber ich glaube, dass wir gerade in Koblenz recht viel machen. Wie du gesagt hast, ihr seid jetzt im Februar zum zweiten Mal mit Politik zum Anfassen hier bei uns und wir machen das zweite Mal Pimp Your Future. Wir haben im letzten Jahr einen Workshop mit euch gehabt zum Thema Pimp Your Buga sozusagen. Wir bekommen ja 2029 die Bundesgartenschau ins Mittelrheintal und da haben Jugendliche eben Ideen, Visionen für die Bundesgartenschau entwickelt. Es gibt bei uns einen Jugendrat, also verschiedene Möglichkeiten eigentlich, wie sich Jugendliche beteiligen können. Aber zugleich muss man sich fragen, möchten die das oder möchten die das auf diesem Wege? Jetzt im Vorgriff auf das zweite Projekt, das wir mit euch durchführen, haben wir eine Umfrage durchgeführt an allen Schulen in Koblenz, die weiterführenden Schulen, um Themen zu finden. Wir haben gefragt, was interessiert euch? Und auf dem letzten Platz war tatsächlich das Thema Demokratie und Beteiligung, was mich persönlich schockiert hat, weil es so wichtig ist. Dafür machen wir das ja alles. Und es geht um die Zukunft unserer Stadt, die wir hier leben. Und was die Jugendlichen am wenigsten interessiert hat, war, sich zu beteiligen. Ich meine, man könnte jetzt natürlich denken, die anderen Themen, die waren einfach so gut, da ist das abgefallen. Aber tatsächlich glaube ich leider, sind die Jugendlichen ein bisschen überfüttert. Es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten, seine Freizeit zu gestalten und so unfassbar viele Möglichkeiten für Jugendliche, ihre Meinung zu äußern, kundzutun auf Social Media, Kommentare und Stories zu machen und Beiträge, dass das vielleicht ein bisschen abfällt. Und gleichzeitig fand ich, auch wenn ich an meine Zeit zurückdenke, Politik in der Schule immer mäßig spannend gestaltet. Und deswegen hoffen wir uns einfach, dass Jugendliche jetzt durch diese Projekte merken, wow, das kann ja richtig cool sein und vor allem, da tut sich auch was. Was ich eben schon mal sagte, dass auf Worte auch immer Taten folgen müssen. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Jugendliche dann ihre wenige freie Zeit und Energie auch noch investieren und sich danach fragen müssen, und so what? Was ist jetzt daraus geworden? Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass ihr jetzt zum zweiten Mal kommt, dass wir hoffentlich tolle Ideen und Vorschläge für Koblenz entwickeln und dann danach gemeinsam mit unserer Verwaltung auch schauen können, was wir davon umsetzen.
Das Umfrageergebnis tatsächlich überrascht mich überhaupt gar nicht, weil einerseits haben Jugendliche komplett verlernt, sich zu beteiligen. Also wann können die sich wo beteiligen? Gibt eine Studie, dass selbst in der Kita bei der Wahl des Mittagessens oder der Farbe des Lätzchens irgendwie keiner mitreden darf. Das heißt, von frühester Jugend an wird ihnen abtrainiert, ihre eigene Meinung irgendwie zu sagen, sondern sie sind in dem System und laufen damit. Und auf der anderen Seite sind sie wahrscheinlich mehr interessiert an Sachthemen und nicht an die Art und Weise, wie man beteiligt oder wie Demokratie gemacht wird. So nach dem Motto, wie ihr das macht, ist mir egal, Hauptsache ihr macht es irgendwie. Ja? Aber das ist ja dann noch so eine Metaebene, Demokratie und Beteiligung als Thema an sich.
Ja, aber das ist ganz spannend, dass du sagst, dass sie sich nicht mehr beteiligen können, weil ich finde, oder mein Eindruck ist, dass man heute auch gerade Jugendliche so viel entscheiden können, dass sie andauernd entscheiden müssen. Und das geht bei kleinsten Sachen los. Also heute muss ja auch alles individualisiert sein. Das geht bei meiner Handyhülle los. Ich bin wahrscheinlich hier mit meiner Standard blau-grünen Handyhülle, die kein Bild oder sonst was hat, total out. Aber ich glaube, es ist wirklich auch, das ist vielleicht eine Überforderung einfach, dass man permanent irgendwas machen muss, permanent irgendwas gefragt wird, permanent irgendwas akzeptieren muss, und seien es nur die Cookies, dass Jugendliche da einfach wirklich übersättigt sind.
Das ist ja der Grund, warum wir diesen Podcast etc. pb genannt haben, weil Politik und Beteiligung halt nach ganz, ganz vielen anderen Themen kommt. Also erstmal muss so eine Kommune funktionieren, dann muss der Bus fahren, die Schule muss halbwegs ausgestattet sein. So. Und dann mache ich mir vielleicht noch Gedanken darüber, also so Beteiligung als Add-on oder als Sahnehäubchen auf irgendwas. Wir gucken am Ende, was wir davon umsetzen in der Verwaltung. Klar, das sagt die Verwaltung. Was sagt denn die Kommunalpolitik dazu? Sind die neugierig und interessiert?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, es kann sich heutzutage auch keine Wählergruppe und Partei mehr leisten, das nicht zu sein. Ich meine, die Jugendlichen, das ist die Zukunft. Es wird immer öfter diskutiert, Wahlalter ab 16. Das ist eine sehr, sehr spannende Wählergruppe auch einfach. Und was gibt es denn Besseres, als wenn ich auf dem Tableau einfach Meinungen und Wünsche präsentiert bekomme? Also das Interesse ist da auf jeden Fall da.
Wir haben eine beliebte Rubrik in diesem Podcast, die heißt die 10 goldenen Regeln für gute Beteiligung. Das müssen auch nicht 10 sein, aber hast du so 2, 3 goldene Regeln, die sich hier jede Hörerin und jeder Hörer mit nach Hause nehmen kann?
Vielleicht gehen wir wieder auf das aktive Zuhören zurück, dass manchmal auch Schweigen Gold und Reden Silber ist. Das finde ich tatsächlich passt hier auch ganz gut, weil es geht nicht darum, dass wir beteiligen, um zu beteiligen und nachher zu sagen, wir haben euch doch gefragt. Es geht wirklich darum, dass Jugendliche sich ernst genommen fühlen und dass sie auch sehen, aus meinen Ideen wird was und ich erlebe Selbstwirksamkeit. Das ist für unsere Demokratie ganz, ganz wichtig. Und die zweite, und dann machen wir auch 2, weil 2 ist meine Lieblingszahl, das passt doch da, Gregor. Das ist eigentlich eine Regel aus der Kommunikation, eine der für mich wichtigsten. Know your audience. Ich finde es ganz, ganz wichtig zu wissen, mit wem haben wir zu tun und das einfach zielgruppenorientiert auch zu machen. Also wenn wir jetzt Beteiligung machen, dann müssen wir alles daran setzen, dass die Jugendlichen Spaß daran finden. Wir sollten uns also genau anschauen, so wie ticken die, wie machen wir das möglichst cool, damit die auch Spaß daran haben und merken, Demokratie kann richtig Spaß machen. Und genau deshalb seid ihr auch zum zweiten Mal in Koblenz, weil ihr das einfach richtig gut könnt. Und da setze ich total auf euch, dass wir das gemeinsam gut machen werden und die Jugendlichen da 2 tolle Tage voller Selbstwirksamkeit und Demokratie erleben.
Sagt Theresa Lambrich aus Koblenz am Deutschen Eck aus dem Rathaus dort. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und danke an unsere Hörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so lange unserem Gespräch hier zu lauschen. Behalten Sie mit uns die Lust auf Demokratie.
Vielen Dank dir, lieber Gregor. Und dann bis bald in Koblenz.
Stadt spricht Worte laut und klar. Frauen kämpfen Jahr für Jahr. Bürger reden Tag und Nacht. Wein wird leer und neu gemacht. Politik ist unser Spiel, Beteiligen ist das Ziel. Trauben reifen, Herzen auch, glaube mir, das lohnt sich doch. Politik ist unser Spiel, Beteiligen ist das Ziel. Trauben reifen, Herzen auch, glaube mir, das lohnt sich doch. Klarer Plan, Viertel, das gemeinsam schreit, Demokratie ist keine Zeit. Politik ist unser Spiel, Beteiligen ist das Ziel. Trauben reifen, Herzen auch, glaube mir, das lohnt sich doch. Politik ist unser Spiel, Beteiligen ist das Ziel. man weint zum Mut, diskutiert und fühlt sich gut. Frauenpower stark und frei, Politik und Wein dabei. Politik ist unser Spiel, beteiligen ist das Ziel. Trauben reifen,